Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finance Forward. Ich habe heute im Podcast mit der Banking-Managerin Laura Würz von der ING und dem Share-Gründer Ben Unterkofler gesprochen. Deutschlands größte Direktbank und das Startup haben nämlich gerade ein neues nachhaltiges Konto zusammen gestartet. Dabei verwendet die Bank die Einlagen für nachhaltige Projekte und Share spendet einen Teil der Gebühren. Wie genau dieses Konto funktioniert, warum die Kunden keine Holzkarte erwarten dürfen und wie viel Share von seinen Umsätzen eigentlich spendet, genau darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Laura, hallo Ben, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo.
Hi.
Ben, bevor es jetzt gleich um ING und Share gehen soll, würde mich mal interessieren, du hast ja eigentlich schon eine zweite Karriere mittlerweile. Du bist eigentlich als Kinderschauspieler gestartet.
Ja.
Wie wird man das eigentlich? Wie wurdest du da entdeckt?
Als Kinderschauspieler? Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe erst vor einem, ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr für mich rausgefunden, wie ich da überhaupt hinkam. Und zwar hat meine Kunstlehrerin...
Einfach reingestolpert, ja.
Nein, meine Kunstlehrerin hat mir damals in der 5. Klasse empfohlen, ich soll doch Theaterkurse machen. Und das habe ich einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich eine Zeit lang, als ich in der 5. Klasse war, ich muss ein bisschen ausholen, oder ganz kurz nur, der beste Freund von meinem Bruder hat auf einer Kunstschule studiert. Und ich habe seine Bilder immer genommen und habe sie in der 5. Klasse meiner Kunstlehrerin gezeigt und habe gesagt, das wäre mein Werk. Und sie hat, anstatt mir irgendwie eine 6 zu geben, hat sie gesagt...
Als Hochstapler musst du
Schauspieler werden. Genau, ich wurde gefördert da drin und das fand ich eine pädagogische Meisterleistung, muss ich sagen. Und dadurch bin ich ans Theater gekommen. Deswegen ist Frau Genn ist meine Kunstlehrerin, das werde ich...
Okay, ich glaube nicht, dass sie Finance Forward im Podcast hört.
Ich glaube nicht, nein.
Okay, und wie lief das dann weiter? Also was sind so die bekanntesten Werke für die dich nicht mehr in Erinnerung haben?
Und ich auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, ich habe über 20 Filme mitgemacht. Ich habe früher wirklich so die Teenie-Kino-Filmreihen gemacht, Freche Mädchen. Bin dann irgendwann im Erwachsenenfilm, also in Film für Erwachsene gelandet. Das klingt sehr, sehr komisch, aber ihr wisst, was ich meine.
Also nicht ab 18.
Nee, genau. Eher der Tatort zum Beispiel. Okay. Also im Kölner Tatort habe ich mitgemacht. Film, auf den ich am meisten stolz bin, heißt Der verlorene Sohn. Das ist mit Katja Flint und Kostja Ullmann. Da war ich 17 oder 18. Der war so ein bisschen seiner Zeit voraus. Ging darum, dass mein Bruder in Israel mit einer großen Geldmenge erwischt wurde und in den Knast kommt und man ihm versucht hat nachzuweisen, dass er einen Anschlag plant. Und das war so um 2007 rum. Und die ARD hat sich ganz lange nicht getraut, diesen Film auszustrahlen, weil die ARD damals dann noch etwas vorsichtiger war. Und dann war der 3-4 Jahre lang in der Kiste und kam erst dann raus, als ich 21 war. Und zwischen 17 und 21 verändert sich ja sehr, sehr viel. Und deswegen konnte ich davon nicht mehr so profitieren, wie ich es mir erhofft habe damals. Ja.
Okay, warum wollten die denn nicht rausbringen?
Ich glaube, das war ich bin mir nicht ganz sicher, entweder waren es die Londoner Anschläge oder irgendwas war in der Zeit, weshalb sie sich nicht getraut haben, das zu der Zeit, zu der Thematik rauszubringen.
Okay. Ja. Wie bist du dann praktisch in die Startup-Szene? Wie hast du da deinen Weg gefunden zu Share?
Ich habe mit der Schauspielerei irgendwann aufgehört, weil es mich tatsächlich nicht glücklich gemacht hat. Und ich wollte rausfinden, warum wir Menschen eigentlich so sind, wie wir sind. Und das Beste oder die beste Idee, die ich damals dazu hatte, war, die Systeme zu studieren, die wir uns selber ausgedacht haben. Ja, also Kapitalismus, also sprich BWL, VWL, aber auch politische Systeme sind ja alles Spielregeln, die wir uns selber erfunden und hingelegt haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Habe das studiert und habe während der Zeit meinen Co-Gründer Sebastian kennengelernt. Auf einem Event hat er mir von seiner Vision Share the Meal erzählt. Und ich wollte damals zu UN und habe ihm gesagt, wenn immer du das machst, bin ich dabei. Und ein Jahr später, da war ich im Bundestag, hat er mich angerufen und hat mir gesagt, dass er jetzt mit dieser Startup-Idee startet. Und ich habe am selben Tag gekündigt und habe am nächsten Tag mit ihm in einem Coworking-Space in Neukölln angefangen, diese App zu bauen.
Share the Meal war es auch, die was dann verkauft wurde.
Genau, ja. Also sie wurde übergeben an die UN, sie wurde nicht verkauft.
Okay.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Und Sebastian war ja immer so ein bisschen das Gesicht nach außen, ja. von Share, jetzt auch dem aktuellen Unternehmen. Wie war das jetzt? Ist das zwischen euch aufgeteilt? Er ist jetzt ja seit einiger Zeit, hat er das Unternehmen ja verlassen.
Genau, also er ist nicht operativ mehr tätig, aber er ist nach wie vor im Vorsitz des Boards lenkt sozusagen mit uns die Strategie. Ich bin auch immer noch die Geschäftsführung, wir sind drei in der Geschäftsführung und er sind auch nach wie vor im regen Austausch. Aber er nimmt gerade eine Auszeit, ja.
Okay. Ihr habt jetzt ja vor einigen Tagen angekündigt, dass ihr mit Kongstar so einen Telefontarif zusammen launcht. Dann gibt es jetzt mit der ING dieses Banking-Angebot. Parallel kann man im Supermarkt ja Wasser und verschiedene andere Produkte von euch kaufen. Was ist da quasi der Plan dieser neuen Produkte?
Ja, grundsätzlich Share ist angetreten, um Impact zu maximieren. Das bedeutet, wir wollen natürlich versuchen, so schnell wie möglich zu beweisen, dass ein Unternehmen es schafft, wirklich einen wichtigen Beitrag zu leisten, sowohl auf sozialer als auch ökologischer Ebene. Und wir haben in den letzten 5 Jahren unser FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, Konsumgüter, relativ gut skalieren können. Der nächste Schritt für uns war relativ klar, dadurch, dass wir sagen, dass es Ziel sein muss, dass in jeder Industrie, wo du alltäglich konsumierst, eine soziale Alternative hast, die du wählen kannst, die hohe Qualität hat, die gleich gepreist ist, für die du jetzt nicht mehr ausgeben musst und du gleichzeitig etwas Gutes tun kannst. Und da das bisher sprichwörtlich einfach kaum welche machen wir es halt.
Okay. Laura, wie kam von eurer Seite, von der ING, die Idee, so ein gemeinsames Konto zu starten?
Ja, also wir haben bei uns im Hause sogenannte Innovation Bootcamps, so hieß das immer, gemacht, regelmäßig, wo wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu eingeladen haben, Ideen zu entwickeln oder zu pitchen, die tatsächlich jetzt über das klassische, wir machen ein neues kleines Feature oder wir entwickeln irgendwelche Produkte weiter hinausgehen. Also wirklich Dinge, wo wir gesagt haben, die haben auch eine gewisse Größe und die brauchen auch ein klares Commitment und die sind wirklich aus unserer Sicht einen großen Schritt nach vorne. Und aus einem dieser Bootcamps ist damals tatsächlich die Idee entstanden, ein Girokonto zu kreieren, was das Thema Nachhaltigkeit quasi beinhaltet, aber was auch ehrlicherweise so ein bisschen das Thema wieder aufgreift, was wir ja im Firmenkundengeschäft schon relativ lange und auch erfolgreich machen, nämlich Unternehmensfinanzierungen zu machen, die auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen einzielen, beziehungsweise die halt eben helfen, Unternehmen auch zu transformieren und in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Und die Kollegen damals, die gestartet sind, interessanterweise kamen überhaupt nicht aus dem Retail-Geschäft, also keine klassischen Privatkunden, Kolleginnen und Kollegen, sondern kamen eben aus dem Firmenkundengeschäft und haben sich überlegt, wie können wir irgendwie diese beiden Themen besser zusammenbringen. Und daraus ist die Idee entstanden im Prinzip für das, was heute das Girokonto Future ist. Und wir haben dann erst intern quasi diese Ideen bis zum gewissen Grad entwickelt und haben dann, haben Ben und ich uns kennengelernt und hatten
einen. Von wem kam da die Initiative?
Von einer, ich würde sagen, gemeinsamen Bekannten, die wir über gemeinsame Kontakte kennen und die so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl hatte, das könnte irgendwie matchen, sowohl Ich glaube, von den Personen und halt eben insbesondere auch von der Idee, die dahinter steckt, weil das war das Interessante in dem ersten Gespräch, was der Ben und ich hatten. Also ich, das habe ich dir ja nachher dann auch gesagt. Es war so ein bisschen, ich habe Ben zugehört, was die Idee ist, die Share hat, was sie so sich vorstellen, was man machen könnte im Banking. Und ich habe quasi parallel in Gedanken abgehakt, okay, ja, passt, machen wir auch, überlegen wir auch gerade, denken wir auch gerade drüber nach. Und es war eins der ganz wenigen Gespräche, die ich mit potenziellen Partnern geführt habe, wo ich relativ schnell gedacht habe, okay, das ist irgendwie krass, weil das ist, als ob irgendjemand Ben erzählt hätte, was wir quasi uns gerade überlegen. Und das Match war halt relativ schnell da. Und wir haben dann auch tatsächlich ziemlich zeitnah einfach irgendwie gesagt, okay, klingt ganz cool. Und wir hatten beide das Gefühl, das passt sowohl von den Marken, also von dem, wofür wir sozusagen mit unseren beiden Unternehmen stehen. Aber es passt halt auch von dem, wo wir so gedanklich hinwollen und was wir erreichen wollen. Weil das Ben erzählt hat, dass die Idee ist, dass Share im Prinzip, ich sag mal, soziales Verhalten oder soziale, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, Spendenbereitschaft, diese ganze Bewegung, dass sie das gerne in die Breite tragen wollen und das eben aus diesem doch leider immer noch so ein bisschen vorhandenen Nischendasein von Spenden im klassischen Sinne eben in die Breite bringen wollen, sagen wollen, na, Konsum kann auch nachhaltig sein und Konsum selber kann was bewegen. Ist ja unser Antritt gewesen, wir würden gerne ein Produkt in den Markt bringen, was eben genau das, also nachhaltiges Verhalten auf einer sehr niederschwelligen Ebene möglich macht, auch für alle. Also explizit das, was Ben auch gesagt hat, kein Premium-Produkt in den Markt bringen, was dann halt, ich sag mal, die gehobene Mittelschicht sich leisten kann, weil es halt 150% mehr kostet, dafür habe ich das gute Gewissen, sondern den Weg zu finden, wie wir nachhaltiges Verhalten einfach machen können und die Schwelle einfach niedrig legen.
Ne? Warum war nicht die Idee zu sagen, wir machen unser gesamtes Girokonto-Angebot nachhaltig? Warum ist das aus eurer Sicht ein eigenes Produkt? Das ist ja dann auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ne?
Ja.
Ist es glaubwürdig, wenn man nur sagt, wir machen hier nur dieses spezielle Nachhaltigkeitsprodukt und sonst ist es uns egal?
Also ich würde sagen, es ist uns sonst nicht egal. Wenn du dir anguckst, was wir ansonsten als Bank machen, ist schon relativ klar, dass wir sehr viel Wert auf dieses Thema Nachhaltigkeit legen, unabhängig jetzt vom Girokonto-Produkt. Und was wir für uns gesagt haben, ist, das ist ein Produkt, was sicherlich ein, hoffen wir ja, und davon gehen wir auch aus, ein Großteil sozusagen einer potenziellen Kunden auch anspricht. Aber man muss auch fair sein, das ist halt nichts, was 100% der Kunden anspricht aktuell. Plus, wir haben ja in dem Konto das Thema nachhaltige Mittelverwendung auch mit reingenommen, als das, was sozusagen unser Bankversprechen an den Kunden ist. Und da muss man auch fair sein und transparent sein, dass wir aktuell nicht alle nachhaltigen oder alle Anlagen, die Kunden bei uns tätigen, insbesondere halt eben auch im Sparbereich, können wir aktuell nicht matchen mit nachhaltigen Investitionen. Also dafür ist das Investitionsportfolio auf der anderen Seite einfach nicht groß genug. Und uns war wichtig, dass wenn wir mit einem Produkt rausgehen, dass wir ein Versprechen bringen, was wir auch immer halten können und wo wir jetzt auch nicht irgendwas versprechen, wo der Kunde nachher sagt, ah ja, naja, gut, okay, also das ist jetzt so ein bisschen nett. Und ich glaube, das ist in dem Produkt, so wie wir es jetzt gebaut haben zusammen, ist das was, wo wir beide auch hinterstehen können und sagen können, da ist jetzt nichts drinne, wo wir ein Versprechen machen, was wir nicht halten können. Und das war uns immer wichtig und einen Anfang zu finden. Ne? Also zu sagen, wir starten jetzt und ja, natürlich ist unsere Erwartung, dass sich das weiterentwickelt. Nicht nur das Produkt, sondern insgesamt auch die gesamte Produktpalette sozusagen einer ING sich weiterentwickelt, so wie du ja gerade gesagt hast, Share sich ja auch weiterentwickelt in Produkten.
Inwiefern, wie groß seht ihr da das Potenzial, wenn man sich jetzt anguckt, sozusagen die größte Direktbank in Deutschland, das neue Angebot kommt, wie viel wird das mal von einem Anteil ausmachen können?
Also ich glaube, es wird nicht 100% aller Kunden erreichen, das, was ich auch gerade gesagt habe. Ich glaube, das muss man auch fairerweise sagen. Das Thema ist halt ein sehr relevantes gesellschaftliches Thema und wir sehen da durchaus großes Potenzial. Wie groß genau, werden wir jetzt gemeinsam mal rausfinden in den nächsten Jahren. Aber für mich
eher 10 oder eher 20 oder eher 50?
Naja, also definitiv über 10 ansonsten. ist das was, wo ich sagen würde, das wäre dann schon sehr Nische. Also, und das ist ja auch der Anspruch, ne? Nochmal. Also, der Anspruch ist ja, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was eben nicht in der Nische ist, was eben nicht nur für 5% der Kunden funktioniert, sondern der Versuch ja, dieses Thema so zu gestalten, dass es tatsächlich eben den Großteil, ich sag mal, der klassischen Retail-Kunden auch erreicht und die Kunden sagen, okay, das ist so einfach und das ist, finde ich cool, ich verstehe das Versprechen, was dahinter steht und das bringt jetzt keinen großen Aufwand für mich, aber ich kann damit wirklich auch was echt Gutes bewirken. Also es ist ja auch nicht nur, ich habe einen netten Wohlfühlfaktor, weil meine Karte ist jetzt aus Holz und deswegen fühle ich mich jetzt voll nachhaltig, sondern der Kunde sieht ja tatsächlich auch, was er konkret für einen Impact hat, was er bewegen kann. Das ist ja das, warum Ben und ich auch relativ schnell gemerkt haben, aus diesen beiden Ideen und aus dem, was Share kann, was wir als Bank nicht können und aus dem, was wir als Bank können, was Share eben nicht kann als FMCG-Unternehmen, daraus eine Kombination zu machen, da glauben wir ja dran, dass das die Stärke von dem Produkt ist und nicht einfach nur ein Girokonto, was eine nachhaltige Mittelverwendung dahinter hat.
Mhm. Gibt es bei euch denn auch eine Holzkarte, wo du es gerade ansprichst?
Nein. Okay. Hat auch, also mal jetzt Spaß beiseite, unabhängig davon, dass ich glaube, dass das nicht der entscheidende Faktor eines nachhaltigen Kontos ist, ob die Karte aus Holz oder aus recyceltem PVC ist, ist es auch in der Nutzung tatsächlich schwierig, weil eine Holzkarte einfach nicht so widerstandsfähig ist wie eine aus Ocean Plastic, Recycled PVC oder was auch immer. Von daher, nein.
Okay. Ich meine, so fürs Signaling am Ende der Zielgruppe ist es doch wahrscheinlich schon wichtig, dass die Karte irgendwie besonders aussieht. Muss man nicht gut finden, aber ich glaube, dass sozusagen bei Tomorrow ein großes Versprechen ist, dass die Leute irgendwie sehen, okay, ich bin Signaling, ich bin Nutzer dieser Bank.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch was wir lange diskutiert haben. Wenn du dir die Karte anguckst von uns, wirst du ja sehen, es ist zwar im Grundlayout immer noch unsere Visa-Karte, aber da ist ja ein Share-Logo drauf. Das hat ja genau den Aspekt. Und nochmal, wir sind ja jetzt gestartet mit dem Konto. Wir werden das weiterentwickeln. Meine Erwartung ist, wir werden dieses Signaling-Thema gemeinsam ganz gut lösen können, sodass es auch klar wird, dass es eben eine besondere Karte ist, mit der man zahlt.
Wie seht ihr euch da in Abgrenzung zu Tomorrow? Du meinst ja, es gibt kein Angebot im Markt. Da würde ich sagen, gibt es zumindest einen Player, der sich da explizit positioniert und, glaube ich, da auch für dieses Thema wahrgenommen wird.
Ja, ich kann nur sagen, von uns, von Share-Perspektive, Tomorrow sind Freunde, wie Viva Con Aqua Freunde sind, wie Lücker oder Lemonade Freunde sind, also Co-Petition, sagen wir mal so ganz nett untereinander. Aus Share-Perspektive macht Tomorrow einen mega Job. Ich bin der festen Überzeugung, dieser Markt ist viel, 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 viel größer, dass man sich irgendwie andersweise ins Gehege kommt. Und ich glaube, wir haben auch irgendwie die Verantwortung, dass wir bessere Angebote gemeinsam liefern. Der Wettbewerb hat da ja auch ein paar positive Facetten an sich, um bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, dass wir gemeinsam auch mit Tomorrow noch sehr, sehr viel erreichen können.
Okay, also inwiefern gemeinsam?
Im Sinne von zwei Player am Markt, die gemeinsam sehr, sehr viele Kunden bekommen.
Okay. Dann lass uns mal über das Produkt im Detail sprechen. Wie sieht das genau aus, wenn ich jetzt Kundin bei euch bin oder mich anmelden will? Was kriege ich da unter der Haube?
Genau, also ich kann ja mal anfangen und du trägst sozusagen euren Teil bei. Also ich habe es da gerade schon kurz angesprochen, das ist im Prinzip ist es unser klassisches Girokonto, was der Kunde ja so kennt, mit allen Features, die er ansonsten auch von seinem Girokonto bei uns kennt. Und was wir eben bei dem Girokonto Future als sozusagen Zusatz oder als Versprechen geben, sind eben zwei Teile. Es gibt einmal das, was wir als Bank tun und das, was der Kunde tun kann. Und zu dem, was der Kunde tun kann, kann Ben gleich ein bisschen was sagen, weil das ist der Teil, den Share maßgeblich eben mit einbringt. Und das, was wir als Bank machen, ist das, was ich gerade gesagt habe, als, was so ein bisschen verklausuliert, nachhaltige Mittelverwendung heißt. Also mal ganz konkret, das Versprechen an den Kunden ist, dass alles Geld, was auf dem Girokonto liegt, was bei uns dann ja als Einlage sozusagen in dem Moment da ist, dass wir das immer matchen mit einem Portfolio an nachhaltigen Investitionen, also an ganz konkret sind es Kredite an Firmenkunden, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen. Es sind nachhaltige Immobilienfinanzierungen und es sind sogenannte Green Bonds, also nachhaltige Investitionen in grüne Anleihen. Und das sind die drei Kategorien, die wir dem Kunden immer versprechen, dass wir die beiden Portfolien sozusagen, also das, was an Geld im Girokonto Future bei uns liegt und das Portfolio von nachhaltigen Investitionen, dass das immer mindestens deckungsgleich ist. Das kann der Kunde auch sehen. Der Kunde sieht auch die Aufteilung bei uns im Banking.
Also nach Kategorien, nicht eine Ebene drunter. Was ist da wirklich, was steckt da wirklich drin? Ne?
Doch, also der Kunde kann das, wenn ihn das interessiert tatsächlich, kann er sich das auch die Ebene drunter angucken. Da sind Beispiele drin. Was sind das für Firmenkredite, über die wir da ganz konkret sprechen? Was sind das auch für Immobilien? Was ist eine nachhaltige Immobilienfinanzierung ganz konkret? Das kann der Kunde alles finden. Wenn ihn das interessiert, kann er sich das alles angucken. Und er kann auch die Nachhaltigkeitskriterien ganz klar sehen. Also nach welchen Kriterien ranken wir zum Beispiel nachhaltige Firmenkredite? Ja, also ich meine, der Klassiker ist Windparkfinanzierung. Da hat jeder irgendwie direkt ein Bild vor Augen. Aber es gibt ja anhand der ESG-Kriterien und darüber hinaus noch deutlich mehr Varianten, die Nachhaltigkeit definieren. Wir denken ja bei Nachhaltigkeit immer sehr schnell an, ich sag mal, grün im Sinne von Klima. Aber Nachhaltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien hat ja auch sowas wie Gesundheit, Finanzbildung, Bildung an sich mit dabei. Und da haben wir einen klaren Kriterienkatalog, der für den Kunden auch super transparent ist. Und nachdem wir eben diese ganzen Assets quasi klassifizieren.
Hm. Ich habe mir den im Vorfeld mal angeguckt. Da stand unter anderem drin, dass es auch sein kann, dass sich die verschiedenen Kriterien widersprechen. Also, dass ich praktisch ein Ziel erreiche, aber ein anderes Ziel damit konterkariert wird. Was ist damit gemeint?
Naja, das zielt so ein bisschen darauf ab, wenn du dir die ESG-Kriterien anguckst, dann gibt es ja im ESG-Rahmen diese Regelung, dass du quasi, wie du gerade sagst, nicht ein Ziel verfolgen darfst und das andere dabei sozusagen missachtest, sondern es gibt ja immer das Prinzip, dass du beides, also dieses Do-No-Harm-Prinzip, ne? Also ich mache mal ein Beispiel, was darunter nicht fallen würde, ist, wenn du ein Flugzeug finanzierst oder eine Flugzeugflotte, die 80% weniger CO2-Ausstoß hat, dann ist das zwar schön, aber nach ESG-Kriterien nicht nachhaltig. Ja, wo ich argumentieren würde, naja, also ja, es ist immer noch ein Flugzeug und du hast immer noch einen CO2-Ausstoß, aber ob ich 80% weniger CO2 ist immerhin 80% weniger CO2. Und das Problem, aber das ist ein grundsätzliches Problem bei den ESG-Kriterien, so wie sie aktuell gestrickt sind, ist, sie sind quasi, ich würde nicht sagen nicht erfüllbar, aber sie sind in weiten Teilen einfach aktuell nicht abbildbar und damit unheimlich schwer auch für Unternehmen, und da spreche ich jetzt nicht für uns als Bank, sondern für die Unternehmen selber, zu klassifizieren, was ist denn jetzt analog zu diesen ESG-Kriterien wirklich dann auch finanzierbar, wenn du die Kriterien hart anlegst. Deswegen tun sich gerade alle Kreditinstitute ja auch sehr schwer mit diesen ESG-Kriterien.
Okay, und was wäre da aus deiner sich die Lösung, also die Kriterien aufweichen, ist ja quasi keine Lösung.
Nein, ich glaube, es geht auch nicht um das Aufweichen. Ich glaube, es geht sich nochmal darum, bewusst zu machen, was wollen wir erreichen auch, ne? Und was ist sozusagen der Pfad, den wir auch mit der Wirtschaft zusammen beschreiten müssen und wollen und welche Rolle haben. Da haben ja auch alle Spieler in diesem ganzen Konstrukt eine Rolle, ne? Also da hat die Wirtschaft eine Rolle, die eben mit neuen Innovationen kommen muss, mit Ideen, mit neuen, sei es irgendwelche nachhaltigen Treibstoffe oder am besten komplett auf Treibstoff verzichten. Das ist ja eine Diskussion, die muss die Wirtschaft für sich lösen. Die Ideen, die bringen ja nicht wir als Bank, aber wir als Bank müssen es oder als Kreditinstitute insgesamt müssen es schaffen, eben diesen Weg dorthin zu finanzieren. Und das ist das, was wir auch immer klar gesagt haben. Wir sehen uns als ING, als jemand, der sozusagen diese Transition von einer, ich sag mal, weniger nachhaltigen in eine nachhaltigere Welt finanziert. Das ist das, was wir sehen. Wir haben relativ früher auch zum Beispiel gesagt, dass solche Sachen wie Kohle wir nicht mehr finanzieren. Das sind Entscheidungen, die haben wir getroffen, die tun finanziell ehrlicherweise weh, ja, weil irgendjemand anders macht die Finanzierung und das haben ja auch genug andere Kreditinstitute damals dann übernommen. Da haben wir bewusst gesagt, naja, also Kohle wirst du nicht nachhaltig bekommen, egal wie du das machst. Und deswegen werden wir das nicht finanzieren, weil wir da keine Transitionsmöglichkeit sehen. Wir finanzieren aber trotzdem ein Unternehmen, was sagt, ich möchte von zum Beispiel Kohle in einen anderen Wirtschaftsbereich mich entwickeln. Und diese Transformation, die finanzieren wir, aber nicht das Projekt, wo es eben darum geht, zum Beispiel Kohle weiter zu erschließen.
Hm. Glaubt ihr, dass das euren Kundinnen und Kunden, wenn sie sich oberflächlich damit beschäftigen, dieses Konto abschließen, das so bewusst ist? Weil ich meine, Nachhaltigkeitsbegriffe sind ja komplett unterschiedlich, ne? Also so Gefühl, das ist so, Bauchgefühl ist immer irgendwie Windparks, wie du sagst. Aber das ist ja dann am Ende oft nicht.
Es ist ein Teil, ne? Mhm. Und ich glaube, wir haben lange diskutiert auch miteinander. Und das ist ja auch das Schöne an der Partnerschaft, wenn du miteinander arbeitest und jeder hat sozusagen ein sehr gutes Verständnis von seinem eigenen Geschäftsbereich und ein rudimentäres Verständnis von dem, was der andere geschäftlich macht, dann hilft das ja, weil natürlich Ben ganz viele Sachen oder Cher in dem Fall ganz viele Sachen in Frage gestellt hat, die für uns, so objektiv wir auch immer versuchen zu sein, für unsere Kunden natürlich einfach relativ klar waren. Und natürlich,
zum Beispiel?
Naja, also gerade dieses Thema Mittelverwendung danach haben wir lange diskutiert und ist ja jetzt auch immer was wir immer noch checken. Verstehen Kunden das? Weil der erste Ansatz ist ja, der Kunde muss verstehen, wie arbeitet denn eine Bank eigentlich? Also, ich weiß nicht, wie viele Gedanken du jetzt vielleicht aus deinem Job heraus, aber so der durchschnittliche Mensch da draußen, das vergessen wir ganz oft, wenn wir in dieser Finanzblase sind, der macht sich nicht Gedanken darüber, wo eine Bank eigentlich irgendwie, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Zu verstehen, dass eben Geld, was auf irgendeinem Konto liegt, was da ja auch immer noch ist, ich nehme das Geld ja vom Girokonto nicht dem Kunden weg. Also für den Kunden ist das Geld ja auch auf seinem Konto. Aber dass wir im Hintergrund als Bank natürlich Fristentransformationen betreiben und Gelder verleihen und so weiter, das ist ja für den Kunden im Privatkundenbereich nicht sofort, ja klar. Und das muss ihm auch nicht. Genau, also die Frage ist auch immer, muss man sich damit im Detail beschäftigen? Ich glaube, wichtig ist für mich immer, wenn der Kunde sich damit beschäftigen will, dann findet er alle dazu relevanten Informationen. Dann ist es auch nichts, was wir dem Kunden nicht zeigen wollen oder was wir auch nicht erklären wollen. Wir haben viele auch diskutiert, okay, wir brauchen vielleicht Videos, wo sowas erklärt wird, dass der Kunde überhaupt mal da reinkommt. Das hat ja auch so einen educational Aspekt. Aber für uns war immer wichtig, dass das für den Kunden relativ einfach nachvollziehbar ist, was ist das Versprechen, was wir als Bank geben? Also auf deine Frage, was kriege ich denn, wenn ich das abschließe, dass er das relativ schnell und einfach erkennen kann. Und da zählt der Teil, den wir als Bank versprechen, zu. Und ich glaube zumindest, auch nach dem, was wir jetzt gesehen haben, dass wir das so einfach wie möglich gemacht haben, ohne dass man es dann quasi Gefahr läuft, dass man Sachen so ein bisschen versteckt. Das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, den anderen Teil, wo wir dann auch gesagt haben, das ist der Teil, wo wir mit Cher die Partnerschaft wollen, wo wir auch sagen, wir brauchen jemanden, der das einfach kann, ja, und der da auch die Glaubwürdigkeit hat. Also ich kann als Bank halt schlecht sagen, ich bin jetzt auf einmal irgendwie hier derjenige, der soziale Projekte kuratieren kann oder der ernsthaft sich jetzt auch anmaßt, das beurteilen zu können. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Und dafür brauchten wir und brauchen wir auch weiterhin eben einen Partner, der das als Kernkompetenz hat und dessen Geschäftsmodell das ist. Und deswegen sind wir ja mit Cher damals zusammengekommen und haben gesagt, wir glauben, dass das eine sehr schöne Ergänzung ist zu dem, was wir als Bank eben gut können.
Hm. Wie sieht dann diese Kooperation aus? Also wo ist euer Part bei der ganzen Sache?
Also unser Part beginnt da, wo die Kundin oder der Kunde selber aktiv wird. Das bedeutet, wir haben ein System entwickelt, das haben wir gemeinsam mit den NGOs entwickelt, dass die Kundin oder der Kunde anhand ihrer persönlichen Interessen Gutes tun kann. Das bedeutet, wir haben 8 Interessenskacheln sozusagen, bald sind es 9 sogar, die verknüpft sind zwischen was SpenderInnen in Deutschland interessiert und gleichzeitig was sinnvoll ist aus SDG-Perspektive, also von den Sustainable Development Goals. Zum Beispiel Kinder, Nothilfe, ökologische Nachhaltigkeit. Und auf der Basis kuratieren wir Projekte, die wir gemeinsam mit unseren NGO-Partnern gebaut haben oder konzipiert haben. Und die kann sich dann die Kundin oder der Kunde aussuchen und dahin spenden. Das ist einmal 1 Euro pro Monat, der gematcht wird von der ING. Also das ist das Entgelt. Das Konto kostet ja 1 Euro im Monat und die ING leitet genau diesen 1 Euro an uns weiter. Oder matcht ihm besser gesagt. Und das zweite ist, du hast die Aufrundungsfunktion, die wir natürlich hoffen, dass sie viele Leute aktivieren, dass du mit jeder Bezahlung auch tatsächlich Gutes tust und du rundest dann auf den nächsten 1 Euro oder 5 Euro auf.
Aber wie viel von dem 1 Euro kommt dann tatsächlich da an?
100%. Also wir haben zweckgebundene...
Also das heißt sozusagen die ganze Payment, Infrastruktur und alles, was es kostet, um es da hinzubringen, kommt oben drauf und das bezahlt ihr.
Naja, du hast halt... Also wir nennen das, du hast zweckgebundene Projekte. Das bedeutet, wir sagen mit NGO X, Welthungerhilfe zum Beispiel oder den Tafeln, sagen wir, das ist das Projekt, was wir gemeinsam fördern wollen. Das hat das und das Ziel, das soll die Menschen erreichen. Das sind dann im Endeffekt, sagen wir mal, 100.000 Mahlzeiten, kostet dann X. Und genau diese Spendensumme wird dann dafür auch zur Verfügung gestellt. Und am Ende kriegen wir natürlich auch die Reportings, dass genau dieses Geld dafür verwendet wurde. Aber natürlich ist da alles drin. Also da natürlich finanzierst du damit auch zum Beispiel die Logistik und nicht nur das Nahrungsmittel an sich. Aber die Sicherstellung des Projektes, dass im Endeffekt 100.000 Menschen 100.000 Mahlzeiten zum Beispiel bekommen haben, ist dadurch sichergestellt.
Okay, und die praktischen Nebenkosten werden da aber trotzdem mitgetragen.
Was meinst du mit Nebenkosten?
Also ja, du meinst Share an sich? Wenn du jetzt sozusagen einen Euro ans andere Ende der Welt quasi zu einem Projekt überweist, werden ja nicht ein Euro ankommen, sozusagen. Da ist ja sozusagen allein, dass du es kuratierst, sozusagen der Overhead.
Genau, also Shares Overhead wird nicht durch die Kundin oder der Kunde bezahlt. Also wir von Share nehmen gar nichts davon. Wir haben ein anderes Finanzierungsmodell mit der ING gefunden. Aber die 100% der Spenden landen wirklich zweckgebunden in dem Projekt.
Okay. Und was ist euer anderes Finanzierungsmodell?
Wir haben uns etwas auf der Interchange-Fee geeinigt, dass wir sozusagen, Share kriegt einen Teil der Interchange-Fee der Kundinnen und Kunden, die das Girokonto Future haben.
Okay. Und was ist sozusagen da das Ertragspotenzial, was ihr euch da von ausrechnet?
Naja, also eigentlich ist diese Rechnung sehr simpel. Desto mehr Kundinnen und Kunden wir auf dem Girokonto Future haben und desto mehr sie mit ihrer Karte zahlen, was ja aktuell auch ein steigender Trend ist, desto mehr kann Share dadurch verdienen.
Okay. Wo sind bei euch jeweils praktisch so die Hebel, um das größer zu machen?
Also wir haben ja einen Hebel, in dem wir einfach schon mal 9 Millionen Kunden haben. Und da ist ja ein ziemlich großer Hebel im Bestandskundenbereich, ne? Also wir haben ja potenziell schon mal 9 Millionen. Die finden die ING offensichtlich gut, sonst wären sie eben nicht bei uns. Und das ist sozusagen der erste Hebel, um zu sagen, dass da glauben wir auch, wenn wir unsere Kunden angucken, dass da ein großes Interesse für ein nachhaltiges Produkt ist oder für nachhaltige Produkte. Ja, also das eine ist das Girokonto. Wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen im Portfolio mittlerweile, wo wir sagen, da wollen wir insbesondere auf diese Frage mit einer nachhaltigen Alternative oder einem nachhaltigen Produkt eben antworten können, ein bisschen was Ben ja auch erzählt hat. Und diese 9 Millionen Kunden sind ja schon mal, ich würde sagen, ein ganz guter Startpunkt, um so ein Produkt dann auch tatsächlich irgendwie in die Breite zu bringen. Und darüber hinaus, habe ich ja gesagt, wir glauben halt, dass es ein Markt ist, der heute zumindest noch nicht in der Breite so bespielt wird, wie er das könnte. Und das ist ja auch so ein bisschen die Wette, die wir miteinander eingegangen sind, zu sagen, ne, was Ben ja auch gesagt hat. Ich finde Tomorrow auch super. Also ich habe da auch überhaupt gar keine Schmerzen mit. Ich sehe das auch so, wie Ben es sagt. Ich glaube, wir brauchen auch mehr solche Wettbewerber. Ne? Also wir haben auch andere Digitalbanken in Deutschland im Markt, wo ich immer glücklich bin, dass sie da sind, weil wir uns ja auch gegenseitig helfen und Ideen in den Markt bringen am Ende des Tages, wenn wir wirklich sagen, uns geht es darum, dieses Thema Nachhaltigkeit, ne, ist ja mehr, also auch für mich persönlich ehrlicherweise, mehr als ein Geschäftszweck. Also Ben hat ja jetzt eben ein bisschen das Modell erklärt. Da kann sich jetzt jeder überlegen, das Konto haben wir jetzt nicht in den Markt gebracht, weil wir damit auf einmal den absoluten Revenue Pool für uns als ING eröffnen. Ja? Also dafür funktioniert ja auch das Ertragsmodell jetzt mit dem 1 Euro nicht, weil der 1 Euro, hat Ben ja auch gerade erklärt, der bleibt halt nicht bei mir. Ja, und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, da einen Preis dran zu hängen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt das nachhaltige Konto und das kostet dich halt jetzt 2,50 im Monat. Dafür fühlst du dich aber danach toll. Wir verdienen dann mit. Sondern wir haben halt gesagt, und das finde ich auch eine wichtige Botschaft, ne? Wir als Bank, als ING, haben einen Teil der Verantwortung in dieser Gesellschaft, dieses Thema voranzubringen. Jetzt ist halt mein Fußabdruck als eine ING, den ich sozusagen selber verursache, naja, im Vergleich zu den anderen Industrieunternehmen halt nicht der Hebel, den ich habe, um jetzt wirklich dieses Thema Pariser Abkommen und lauter solche Ziele ernsthaft voranzutreiben. Natürlich tun wir das, natürlich gucken wir, dass unser eigener Energieverbrauch möglichst niedrig ist, dass wir, also wir sind ja sowieso schon sehr papierlos als Digitalbank, dass wir, natürlich tun wir das alles, aber das ist nicht der große Hebel. Also der große Hebel, den wir als Kreditinstitute und insbesondere wir mit 9 Millionen Privatkunden in Deutschland haben, ist eben, es sind unsere Kunden. Und den Kunden zu helfen, sich nachhaltiger zu verhalten oder zumindest zur Nachhaltigkeit beizutragen. Und dann ist es natürlich nicht besonders hilfreich, wenn ich sage, das mache ich, aber ich beschränke das sozusagen schon mal auf die, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, einen Preis dran zu hängen und zu sagen, ja, kostet 2,50 Euro, weil es jetzt ein Premium-Produkt und die Kunden, die es wichtig finden, sind vielleicht bereit, einen Aufpreis zu zahlen. Das wollten wir explizit nicht. Mhm. Ja.
Inwiefern bewerbt ihr das dann? Also gibt es dann Mailings an die 9 Millionen?
Hey, ja, natürlich. Also natürlich bespielen wir sozusagen unsere Bestandskunden, aber wir sind ja auch draußen aktiv. Also du kennst ja unser Testimonial, den großen Basketballspieler. Und wenn du ein bisschen unterwegs bist, wirst du ja sehen, dass es da Spots gibt, wo Dirk auch wieder aktiv ist. Und das ist die Kampagne, die wir jetzt ja auch seit Launch schon laufen haben. Cher hat ja auch eine eigene Kampagne noch, wo wir das bewerben. Und
da gibt es eine Nowitzki-Kampagne für das Cher-Konto.
Es gibt eine, genau, es gibt eine Nowitzki-Kampagne fürs Giro Future. Und das ist was, nochmal, ne? Das ist etwas, was wir glauben, was es wert ist, auch im Markt gesehen zu werden. Und wo es darum geht, nicht einfach nur zu sagen zu können, okay, wir haben jetzt so ein bisschen Alibi-mäßig, ja, wir haben da irgendwie was, das auch so ein bisschen nachhaltig, aber das wollen wir nicht so gerne zeigen, das wollen wir ein bisschen verstecken, weil das Ertragsmodell jetzt nicht so geil ist im Vergleich zu vielleicht anderen Optionen, sondern wir sagen ja explizit, wir wollen diesen Markt jetzt auch bis zum gewissen Punkt auch machen. Ne? Also wir glauben, er ist da, aber Tomorrow ist ja nicht die einzige Bank, die in diesem Segment unterwegs ist. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Banken. Aber wenn du dir halt die Gesamtkundenzahl anguckst, ist die einfach im Vergleich zu allen Privatkunden immer noch super gering. Und unsere Wette sozusagen, die wir zusammen auch diskutiert haben, Ben und ich, ist ja, dass wir daran glauben, dass das ein Massenprodukt werden kann. Dass Nachhaltigkeit auch was für einen großen Kundenkreis ist und eben nicht für ein kleines etwas, jetzt will ich nicht böse elitär sagen, aber für einen kleineren Kundenkreis, der halt eben sich explizit vielleicht damit beschäftigt und auch bereit ist, dafür mehr Geld auszugeben
als für ein normales Produkt. Muss es auch. Also wenn man ein bisschen von der Share-Perspektive da drauf guckt, wir machen das ja nicht nur, weil wir jetzt ein neues, nettes Geschäftsmodell bauen wollen, sondern da ist ja schon eine größere Motivation dahinter. Wenn du dir die Sustainable Development Goals anschaust und wie wir da gerade einen Progress machen, wir machen gar keinen Fortschritt. Auf den meisten Sustainable Development Goals macht die Menschheit gerade massive Rückschritte. Und wenn wir irgendwie wirklich was groß ändern wollen, dann musst du mit den ganz Großen ins Geschäft gehen und du musst die ganz großen Hebel finden. Sonst werden wir gar nicht mehr diesen großen Turnaround schaffen. Und genau wie Laura gesagt hat, das ist genau der Kernpunkt. Wir müssen aufhören, sage ich mal absichtlich CSR dazu, als einen kleinen elitären Seiteneffekt zu sehen, sondern du musst anfangen, das zu deinem Kern-USP zu bauen. Und dafür muss es wirklich massentauglich werden. Und wir von Cher glauben daran, dass wir das mit der ING können, weil ING ist einfach größte Direktbank und hat deswegen auch einen gewissen Ruf, ein faires, gleiches Angebot zu machen. Es gibt auch einen Grund, warum wir mit Congstar jetzt ins Bett gegangen sind, sage ich mal, und jetzt nicht mit irgendeinem anderen Namen, weil Congstar auch für fair steht, ja, und für gute Qualität zu einem fairen Preis. Und ich glaube, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung muss zu einem fairen Preis sein, weil es geht um eine faire Gesellschaft. Und wenn du es massentauglich machen willst und nicht nur, sage ich mal, für die Berlin-Prenzlauer Berger Bubble, musst du so ein Angebot liefern. Mhm. Und das, was wir gerade hier bauen, ist ja ein MVP. Das ist ja jetzt, was du gerade im Markt siehst, ist der Anfang. Wir bauen aber schon fleißig weiter.
Okay, was sind da konkret eure Hebel, um das bekannter zu machen? Weil ihr seid ja einfach eher bekannt über Müsli-Riegel, über Wasser, über diese Sachen.
Damit fängt es tatsächlich an, weil wir haben ja millionenfach Produkte überall in Märkten stehen. Wir kooperieren mit der Deutschen Bahn zum Beispiel, sind da der exklusive Wasserlieferant. Wir schauen uns gerade sehr viele Cross-Selling-Potenziale an. Also wie viel können wir über unser Packaging, über unsere Online-Welt tun? Jedes unserer Produkte hat ja einen eigenen QR-Code. Wenn du den scannst, siehst du ja genau, wo du mit dieser Flasche oder mit diesem Produkt hilfst. Das ist ein, kannst du auch sehen als eine Lead-Generierung. Kann ich dieser Person, die ja wirklich daran interessiert ist, wo helfe ich gerade, kann ich dieser Person ein anderes Produkt noch anbieten, was auch sozial ist.
Ja, wie viele Leute machen das tatsächlich?
Tatsächlich so um die 2,5% aller Produktkäufe. Und das ist für eine, wenn du FMCG hat ja sehr, sehr viele Produkte, die verkauft werden, ist das gar nicht so wenig.
Okay.
Ja.
Und dem würdet ihr dann praktisch ein Bankangebot mit einspielen?
Also man kann ja wenigstens sagen, übrigens, wenn du an Wasserprojekten interessiert bist, wir haben ja auch ein Wasserprojekt, was wir gerade aktuell mit dem Girokonto Future machen. Schau dir das doch mal an.
Hm, okay. Wie ist es, wenn man sich eigentlich euer Gesamtgeschäft anguckt, wie viel fließt da in, wenn ich mir jetzt ein Wasser kaufe, ja, wie viel fließt da eigentlich in Spenden? Ihr sagt ja immer, quasi ein Wasser wird woanders finanziert, aber genau, was heißt das monetär?
Also vom Umsatz, also du kannst es natürlich, wir haben über 120 Produkte, du kannst es jetzt sozusagen nicht, pro Produkt könnte ich es jetzt gerade nicht aufsagen, aber pauschal kann ich dir sagen, dass wir ungefähr 7% des Umsatzes spenden. Und das ist, was das Besondere daran ist, wir spenden tatsächlich vom Umsatz und nicht wie eine normale Company vom Gewinn. Das bedeutet, und das steht auch in unserer GmbH-Satzung drin.
Ihr macht ja auch
drin,
keinen Gewinn, deswegen könntet ihr nichts
spenden. Sehr gut, ja, sehr gut. Wir sind nämlich voll auf Wachstumskurs. Gut aufgepasst, du hast es gelesen wahrscheinlich, ne?
Ja,
ja, sehr gut.
Also genauso den aktuellen,
ist, genau, den aktuellen Artikel.
Also der,
genau,
letzte der öffentlich ist,
genau,
2021.
Richtig, richtig. Ja. Wir sind nach wie vor auf Wachstumskurs. Wir schauen natürlich, wir müssen natürlich auch, du weißt es ja selber, das Startup-Geschäft hat sich ein bisschen verändert. Alle gehen gerade Richtung Profitabilisierung. Auch wir müssen natürlich, das als, wenn du ein soziales Unternehmen sein willst, musst du auch nachhaltig wirtschaften können. Also auch wir lenken gerade in diese Richtung. Es ist, das Besondere ist tatsächlich, dass, und das steht in unserer GmbH-Satzung so drin, dass bevor Share nur irgendeinen Gewinn machen kann, auch eben theoretisch, müssen wir vorher eine gleichwertige Hilfeleistung gespendet haben pro Produkt. Und aktuell ist das 7% des Umsatzes.
Okay, und das ist so ein Ziel, wo ihr euch wohl mitfühlt, wo ihr sagt, so, das ist ein fairer Deal irgendwie.
Weil ich meine, also ist es sogar
wenn
mehr.
Jetzt, wenn man die Leute, ja, jetzt irgendwie fragt,
ja.
Also ich habe da vorher auch drüber nachgedacht, ist jetzt eigentlich viel oder wenig,
ja,
und bin da jetzt nicht zu so einem schnellen Schluss gekommen.
Ja, ich kann jetzt mit einer Beispielrechnung machen. Tatsächlich ist das sogar außerhalb der Komfortzone von fair, muss man fast sagen, weil an manchen Produkten ist es mehr als 50% deiner Marge am Ende des Tages, weil du hast ja beispielsweise so ein Riegel, kostet irgendwo im Laden, sagen wir mal 1,50. Ja, davon geht erstmal die Hälfte an Logistik- und Produktionskosten weg. Dann nimmt nochmal der Händler 30%. Und was davon übrig bleibt, davon musst du Marketing bezahlen, davon musst du dein Personal bezahlen, davon musst du alle deine Firmenausgaben bezahlen, die du on top hast, und spenden. Und die Spende bei uns ist die Verpflichtung. Das heißt, wir kommen gar nicht drum herum, auf zum Beispiel Marketing mehr zu verzichten als andere Unternehmen. Und aus der Perspektive ist das tatsächlich für ein Unternehmen ganz schön viel. Sonst würden es, glaube ich, mehr machen.
Okay. Aber was meinst du mit Marketing zu verzichten? Weil ich hatte ja gesehen, Marketingausgaben für 2021 zum Beispiel waren höher als die Spenden.
Tatsächlich, ja. Dafür haben wir auch extra neues Investment aufgenommen, um zu wachsen, um das zu tun. Aber wir könnten, also normalerweise, wenn du dir ein Standard-FMCG-Unternehmen anguckst, investieren sie um die 20% in Marketing. Das könnten wir zum Beispiel gar nicht auf Dauer durchhalten. Dafür haben wir extra Fremdkapital aufgenommen, um das jetzt einmal zu machen. Und natürlich sieht man dann die klassischen Effekte. Wir hoffen aber natürlich dadurch, dass der USP, und dafür haben wir auch Research von uns, der das belegt, dass der USP von Share dafür sorgt, dass die Wiederkaufsrate sich erhöht. Also ab dem Moment, wo dir das Produkt schmeckt und du weißt, was wir tun, dann kaufst du mehr wahrscheinlich Share als ein anderes Produkt.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Was ist jetzt, wenn ihr so ein bisschen in die nächsten Jahre guckt, was ist da eure Vision für das Konto, was soll danach kommen? Also ich meine, Investmentprodukt wäre quasi das Offensichtliche, dass man quasi sagt, man kann explizit auch selber entscheiden, wo man irgendwie investieren will. Was habt ihr da auf dem Plan?
Mit Investmentprodukt meinst du?
Also im Moment sind es ja die Einlagen,
richtig,
oder ich spende. Und man könnte ja auch sagen, ich investiere in ESG-konforme Aktien oder?
Das geht ja schon. Also das hängt ja auch nicht am Girokonto. Das ist ja das Depotgeschäft. Also im Investmentproduktbereich haben wir ja durchaus solche Optionen schon da, dass du das auch machen kannst. Und deswegen habe ich ja eben auch gesagt, für uns ist es als ING sozusagen das erste Mal, dass wir sagen, wir bringen jetzt neben einer Immobilienfinanzierung, die es ja auch schon mit einem Nachhaltigkeitsfaktor gibt, bringen wir wirklich ein Produkt raus, was ganz klar das auch nach vorne stellt und das aber als Startpunkt nutzen, um, und das hat ja, glaube ich, unser Retail-Vorstand schon vor ein bisschen längerem gesagt, dass die Idee ist, dass wir tatsächlich als Bank eine Alternativprodukt, also eine nachhaltige Alternative zu unseren anderen Banking-Produkten jeweils haben. Und von daher, wenn du mich fragst, wie sich das grundsätzlich weiterentwickelt, das Thema Nachhaltigkeit, dann wird es da auf jeden Fall noch mehr geben als das, was wir jetzt als Girokonto Future gerade am Markt sehen. Aber auch.
Ich meine sozusagen auch an Features, was man.
Genau, auch das, was Ben, genau, das, was Ben ja gesagt hat, ist, wir haben jetzt was gelauncht und wir haben einen klassischen MVP gelauncht, von dem wir glauben, das war schon ein ziemlich guter MVP, ist, muss man ehrlich sagen. Wir haben lange diskutiert, ob es überhaupt noch ein MVP in der Diskussion. Aber also wir glauben, wir haben jetzt sozusagen den Startpunkt gesetzt und ich kann mir da ganz viele Sachen vorstellen. Die Frage ist immer so ein bisschen, was ist relevant aus Kundensicht auch, ne? Also ich mache mal als Beispiel, einen CO2-Fußabdruck zu berechnen, ist ein schönes Feature. Aber nochmal, wenn wir mit dem Aspekt antreten, zu sagen, wir wollen eine Verhaltensänderung triggern oder wir wollen, dass der Kunde wirklich einfach auch eine Veränderung schaffen kann, ne? Also so wie wir es jetzt gemacht haben über diese Features, die wir ja mit Share zusammen da auch drin haben und im Übrigen ja auch indirekt über die Einlagen, die im Konto liegen, ne? Weil also klar ist, ich habe ja gerade gesagt, warum wir es nicht für 100% jetzt sofort einfach alles umgestellt haben, aber klar ist auch, im Prinzip geben wir als Bank, setzen wir uns damit ja selber unter Druck, weil wenn ich das Versprechen aufrechterhalten möchte, immer, dass wir immer ein matchendes Portfolio haben, dann heißt das automatisch, wenn wir im Girokonto Future massiv wachsen, dann sind wir ja gezwungen, auf der anderen Seite auch unsere Investments bzw. unsere Finanzierungen dort nach oben zu bringen. Also das nur so am Rande. Aber ich glaube, dieses Thema Verhaltensänderung beim Kunden zu triggern, da ist halt für mich, einen CO2-Fußabdruck vorne zu zeigen, ist schön. Aber was macht der Kunde damit? Ja. Und wir gucken eher nach Themen, wo wir sagen, okay, wenn wir das machen, dann glauben wir, hilft es dem Kunden, Impact zu generieren, sein Verhalten zu ändern, bestimmte Dinge. Und das ist halt echt nicht einfach. Also das stellt man sich immer so leicht vor. Naja, man bringt ein fancy Feature raus, ich sage die Holzkarte, ne? Aber ändert das jetzt wirklich was? Also macht das einen Unterschied jetzt auch und ist das für den Kunden nachher relevant? Und da haben wir haben eine lange Liste, wie das immer so ist, von Sachen, wo wir sagen, ah, das wäre cool und das wollen wir nochmal weiter angucken. Aber ich glaube, für mich ist immer wichtig, wir gucken uns Sachen an, die für den Kunden relevant sind und die Impact nachher generieren. Und das zusammen mit Share. Und ich glaube, da haben wir eine lange Liste an Themen, die wir umsetzen können und wollen. Und daran arbeiten wir kontinuierlich und checken mit den Kunden, ob wir da immer noch sozusagen im Sync sind, dass die Kunden das auch gut finden.
Hm. Ben, hast du dann noch irgendwie...
Laura hat alles gesagt, das Erlebnis ist halt einfach extrem wichtig. Das merken wir ja auch aus den Erfahrungen, die wir mit Chademir da vorher auch schon gemacht haben. Da waren wir ja schon in der digitalen Welt unterwegs. Was kannst du tun? Also gutes Tun ist ein unheimlich bauchiges Thema tatsächlich. Das ist nicht kopfig, sondern bauchig. Und du musst das halt stützen und fördern. Damit halt genau das passiert und du die Endorphine, sage ich mal, ausschützt in deinem Hirn, dass es sich halt gut anfühlt. Ich meine, du hast gerade eben das Signaling gesagt, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ne? Also warum zeigst du es anderen Menschen, weil du dich danach besser fühlst? Ist das jetzt pur altruistisch? Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. aber am Ende des Tages muss es halt funktionieren. Am Ende des Tages müssen wir mehr Impact generieren. Das ist das, was zählt. Alles, was wir dafür tun können, damit KundInnen mehr wahrscheinlich sind, es dann zu tun, das sollten wir auch tun. Hm.
Inwiefern, du meintest ja gerade, dass euer Ziel so ein bisschen ist, für jedes Bankprodukt auch eine nachhaltige Alternative anzubieten. Inwiefern ist das bei Tagesgeld und Festgeld möglich? Weil das ist ja gerade für viele Girokonten und für viele Broker der Wachstumshebel, dass man sagt,
absolut.
Hier den Prozentsatz kriegt ihr und dann kommen die Leute.
Ja. Naja, ich glaube, das ist, also prinzipiell glaube ich, geht das bei allen Produkten. Die Frage ist, was ist der Mechanismus, den du dahinter legst? Und wie ich ja gerade gesagt habe, ich fände es großartig, wenn wir das für alle unsere Einlagen machen könnten. Aber so viel Investitionsvolumen gibt es leider nicht an dem, was wir als Retail-Einlagen aktuell bei uns auf den Büchern haben. Also das sind ja die Quartalszahlen sind ja da. Wenn du dir das anguckst, siehst du das Wachstum, was wir auf der Einlagenseite haben, was ja großartig ist. Aber das kannst du eben so nicht darstellen. Aber auch da, glaube ich, gibt es andere Möglichkeiten, um, und dann sind wir wieder bei dem möglichst einfach und niederschwellig, bestimmte Dinge trotzdem möglich zu machen. Und ich glaube, es gäbe auch, also wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, dass wir uns auch andere Produktvarianten vorstellen könnten, wo man sozusagen analog zu einer nachhaltigen Immobilienfinanzierung einfach einen anderen Trigger setzt. Ja, also wo du halt sagst, okay.
Was meinst du damit?
Naja, also bei der nachhaltigen Immobilienfinanzierung ist es ja so, wenn du als Kunde sagst, okay, ich gehe bestimmte Commitments ein und gebe ein gewisses Versprechen auch oder sage, ich bin bereit, halt bestimmte Nachhaltigkeitsstandards nachher zu erfüllen mit meinem Haus oder dann eben meinem renovierten Haus, dann gibt's halt von uns einen reduzierten Zinssatz. So, das ist jetzt eine andere Variante, um zu sagen, wir helfen sozusagen dem Kunden mit einem positiven Verstärker eine nachhaltigere Entscheidung zu treffen. Und aus meiner Sicht gibt es das im Sparen, gäbe es jetzt andere Trigger, die entweder sind, man könnte sich ja Modelle vorstellen, wo man sagt, okay, der Kunde und die Bank einigen sich darauf, dass zum Beispiel bestimmte Teile von Zinsen in irgendwelche nachhaltigen Projekte fließen. Nicht, dass wir das schon durchdacht hätten, aber so, ne? Also solche Sachen kann man sich ja vorstellen. Die Frage ist halt immer, und deswegen sage ich ja, muss man sich das gut überlegen, was ist auch das, was wir als Bank sozusagen dann dem Kunden mitgeben können, weil was wir aus unserem Research gemerkt haben, und das ist was, warum wir auch lange diskutiert haben oder viel diskutiert haben, wie wir das Produkt gut gestalten können, ist, der durchschnittliche Kunde oder der, ist ja nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern einfach der durchschnittliche Privatmensch in Deutschland hat halt das Gefühl, er oder sie ist derjenige, der die Wende oder die Klimawende sozusagen in Deutschland finanziert. Also wir als Privatmenschen. Und was wir ganz oft gehört und zurückgespiegelt bekommen haben, ist, naja, ich bin ja bereit, auch einen Beitrag zu leisten, aber ich möchte schon auch sehen, dass die Großen da draußen ihren Beitrag genauso bringen. Und ich glaube, das ist was wir nicht unterschätzen dürfen und was ich auch super valide finde. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, jeder in der Gesellschaft, ob es jetzt auf der wirtschaftlichen Seite ist oder als Privatmensch, hat ja einen Teil beizusteuern. Und ich finde es aber wichtig, es sind halt eben beide Seiten. Ne? Und deswegen sage ich ja, es wird jetzt aus meiner Sicht kein Produkt geben, wo ich einen Preis dranhänge und sage, wenn du, wie Ben gerade gesagt hat, das gute Gefühl haben möchtest und die Endorphine ausschütten möchtest, dann zahlst du halt dafür 2 € im Monat. Sondern ich glaube, wir müssen uns ein Stück bewegen als Kreditinstitute oder als Wirtschaft insgesamt und unseren Beitrag leisten. Und dann ist, glaube ich, auch der Privatmensch bereit, seinen Beitrag zu leisten. Nur solange wir es halt nicht schaffen zu zeigen, dass es ein beidseitiges Versprechen ist und beide Seiten sich bewegen, wird sich relativ wenig bewegen, aus meiner Sicht. Ja. Weil da, und da muss ich Ben recht geben, wir haben jetzt auch gestern Abend noch mal länger diskutiert, so richtig altruistisch ist halt keiner von uns. Ne? Also du willst halt, irgendwas muss für dich mit drinne sein. Und der Unterschied zwischen, wenn du Research machst zum Thema Nachhaltigkeit, dann werden dir 80% der Leute sagen, ja, natürlich, finde ich super wichtig. Und ja, ich möchte auch nachhaltiger leben und ich möchte meine Entscheidungen darauf ausrichten. Und dann gehst du in die Realität und dann geht es darum, eben im Zweifelsfall wirklich zu sagen, okay, treffe ich jetzt die Entscheidung so? Also wir hatten ja vorher noch das Beispiel Fliegen versus Zugfahren nach Berlin. Ne? Wenn ich 90 Minuten Zugverspätung habe, denke ich mir manchmal, hätte ich doch einen Flieger genommen, war vielleicht bequemer. Aber am Ende des Tages entscheiden sich von diesen 80%, die dir halt vorher sagen, ja, finde ich super wichtiges Thema, nicht 80% auch, wirklich diesen Schritt zu gehen. Nämlich immer da nicht, wenn sie entweder das Gefühl haben, ich bin der Einzige, der sozusagen diesen Schritt geht, oder wenn es unbequem wird. Und meistens sind ja die Entscheidungen so ein bisschen von beiden. Und wenn wir zumindest den Teil wegnehmen können, dass also in dem Fall unsere Kunden das Gefühl haben, hier, ich bin irgendwie der Einzige, der sich hier bewegt und alle anderen machen gar nichts, glaube ich, werden wir dieses Thema Nachhaltigkeit nicht in der Breite in der Gesellschaft verankern können.
Sehr gut, unsere Zeit ist leider schon um. Wir haben auf jeden Fall gelernt, Holzkarten dürfen eure Kundinnen und Kunden nicht erwarten. Und ansonsten, viele neue Angebote in den nächsten Monaten. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.